Wirtschaftshoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Wirtschaft hoch 2 und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts zum Thema Wirecard. Wirecard geht ja aktuell sehr stark durch die Medien, ein DAX-Unternehmen, bei dem es zum groß angelegten Bilanzbetrug offensichtlich gekommen ist. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen zusammen einmal kurz sprechen und möchte also mal aufzeigen, was sind eigentlich die Aspekte dort jetzt aktuell, was wird diskutiert, welche im Wesentlichen Risiken entstehen daraus eigentlich für Anleger und Gläubiger und wie wird es vermutlich weitergehen mit Wirecard. Das also unsere Themen in diesem kurzen Update zu unserem eigenen Wirecard-Podcast, den wir 2018 schon veröffentlicht hatten. Ja, kurz nochmal ein Recap zu Wirecard. Was war das eigentlich nochmal? Ein deutsches Technologie- und Finanzunternehmen, Hauptsitz in der Nähe von München in Aschheim, gegründet schon 1999, damals schon im neuen Markt aktiv gewesen, erstmal noch unter einem anderen Namen und dann 2004, 2005 dann umbenannt in Wirecard und auch börsennotiert gewesen, eben im Prime Standard, das ist so der höchste Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse, seit 2006 im TecDAX notiert, dann gewachsen und seit 2018 im höchsten deutschen Aktienindex, also im DAX notiert, eine bis dato eigentlich unglaubliche Erfolgsgeschichte quasi gewesen, ein Fintech-Unternehmen, das hier Zahlungsdienstleistungen anbietet für Unternehmen und das ist also innerhalb sehr kurzer Zeit dann tatsächlich geschafft hat, hier enorm zu wachsen und in den DAX aufgenommen zu werden. Heute hat das Unternehmen über 5.000 Mitarbeiter, knapp 5.200 Mitarbeiter und war eigentlich von seinen Segmenten her aufgestellt in diesem ganzen Bereich Payment, Processing und Risk Management, also Zahlungsabwicklung wirklich für Händler. Das heißt, wir gehen zu einem Online- oder auch Offline-Händler und kaufen dort Ware ein als Kunde und der Händler bietet uns ja eine bestimmte Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung. Das heißt, wir können irgendwie mit Karte zahlen oder wir können mit Apple Pay zahlen, ne, oder mit Kreditkarte oder Girokarte oder was auch immer. Und diese Möglichkeiten müssen ja irgendwie uns angeboten werden und müssen ja auch abgewickelt werden. Und das ist letztlich das, was Wirecard gemacht hat. Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass die Zahlungen quasi dann tatsächlich über IT-Systeme letztlich an den Ausgeber der Karten der Auszahlungswunsch an den Ausgeber der Karten gelangt ist und von dort dann eben bestätigt wurde oder eben auch abgelehnt wurde und dass dann letztlich über technische Möglichkeiten eine Gateway wieder zurück die Information an den Händler geflossen ist, quasi an das EC-Karten- oder Kreditkartenlesegerät meinetwegen, das dann hier quasi wirklich die Zahlung auch tatsächlich erfolgt. Und letztlich hat der Händler dafür bezahlt für diese Dienstleistung. Das heißt, da ist eine ganze Kette dann eigentlich von Dienstleistungen dahinter, die damit verbunden sind. Und da hat eben jeder, der daran beteiligt war, sei es die Bank, die die Kreditkarte ausgegeben hat oder eben Wirecard, die also als Gateway fungiert haben und die Zahlung irgendwie letztlich abgewickelt haben oder auch der sogenannte Acquirer, der also irgendwann mal dem Händler quasi diese Zahlungsdienstleistungen verkauft hat. Alle die da irgendwie in dieser Zahlungsdienstleistungskette drin waren, haben sich eine gewisse Provision quasi vom Händler genommen dafür, dass letztlich nur eine elektronische Zahlung möglich war. Und Wirecard hat dann eben auch noch Dienstleistungen angeboten wie ein Risikomanagement. Das heißt, dass der Händler auf jeden Fall auch darauf vertrauen konnte, dass er sein Geld bekommt, unabhängig davon, wie jetzt die elektronische Zahlung dann letztlich erfolgt ist. Und wenn der Kunde eben eigentlich gar nicht zahlungsfähig war, dann hat letztlich Wirecard dieses Risiko auch für den Händler übernommen. So, das heißt, Wirecard hat sich da wirklich in dieser Kette, dieser Wertschöpfungskette der elektronischen Zahlungsdienstleistung, da haben die sich über diese ganze Kette im Grunde haben die Dienstleistungen angeboten und haben damit letztlich in diesem Segment Payment Processing und Risk Management knapp 1,5 Milliarden Umsatz gemacht in 2018. Der zweite Aspekt war Acquiring und Issuing, der zweite Unternehmensbereich. Das ist der Bereich, der insbesondere jetzt auch stark in der Rede und in der Kritik steht und wo fraglich ist, wie viel dann da tatsächlich an Geschäft gemacht worden ist, wo es also darum geht, dass hier letztlich Kunden gewonnen werden, also acquired werden sozusagen, also für Wirecard gewonnen werden und dass dann über Wirecard halt diese Zahlungsdienstleistungen abgewickelt werden oder eben auch dass Karten ausgegeben werden von Wirecard. Wirecard ja ein Unternehmen, das eine Banklizenz in Europa hat, aber eben keine Banklizenz in vielen anderen Teilen der Welt, also insbesondere in Asien gab es zum Beispiel nur in wenigen Ländern, waren dort Banklizenzen vorhanden. Und für dieses ganze Geschäftsmodell des Payment Processings letztlich und der Zahlungsdienstleistungen braucht man also in der Regel Banklizenzen. Und deswegen war eben auch das Problem für Wirecard hier, dass man dort an der Stelle oftmals mit sogenannten Third-Party-Dienstleistern, also letztlich Drittanbietern zusammengearbeitet hat, die dann hier in den jeweiligen Ländern für Wirecard das Geschäft quasi akquiriert haben, abgewickelt haben und das ist dann über Plattformen von Wirecard gelaufen und damit hat Wirecard letztlich Umsatz generiert. So, das sind die beiden großen wesentlichen Bereiche, dieses Acquiring Issuing mit 609 Millionen Euro, auch ein großer Bereich gewesen. Dann gab es noch so Callcenter-Dienstleistungen, die sind aber eigentlich vom Umsatz her vernachlässigbar. Interessant, wenn man auf den Umsatz von Wirecard guckte in den letzten Jahren, dann ist der halt sehr stark gewachsen. Von 2013 knapp 500 Millionen Euro Umsatz auf 2018 2 Milliarden Umsatz. Ne? Für 2019 gab es Zahlen von 2,5 Milliarden, die im Umlauf waren. So, das heißt, das Unternehmen hat sich wirklich innerhalb von 2013 bis 2018 sechs Jahre hat es den Umsatz vervierfacht. Das ist ja schon ein durchaus erstmal ungewöhnlich hohes Wachstum, was man da gesehen hat. Dahinter steckte ein großes Transaktionsvolumen. Das heißt, ein Transaktionsvolumen für Wirecard von 125 Milliarden Euro, die quasi bewegt wurden, die an Zahlungen dahinter steckten, wo von diesen 125 Milliarden Wirecard letztlich immer einen kleinen Prozentsatz, ne, also so 1,5 bis 2% irgendwo abbekommen hat und damit sein Geld verdient hat, seine Umsatzerlöse generiert hat. Das heißt, ne, dieses Transaktionsvolumen, und das war auch das, was uns damals in dem Podcast doch eigentlich von dem Geschäftsmodell erstmal überzeugt hat, dieses Transaktionsvolumen der elektronischen Zahlungen, das steigt halt immer weiter weltweit. Derzeit geht man davon aus, dass etwa 80% der Zahlungen immer noch in Cash erfolgen tatsächlich und erst 20% elektronisch. Und da ist natürlich ein enormes Wachstumspotenzial drin. Und wenn man sieht, Wirecard hatte jetzt einen Anteil von 125 Milliarden Transaktionsvolumen daran. Und wenn man das also noch weiter vervielfachen kann, dann kann man natürlich auch enorme Wachstumsstories daraus generieren. Für unser Thema des Bilanzbetrugs jetzt heißt das natürlich auch, dahinter stecken, hinter einem Umsatz von Wirecard stecken Millionen bis Milliarden, also hohe Millionenbeträge bis Milliarden von Transaktionen. Das heißt, das ist ein absolutes Massengeschäft, das sehr stark automatisiert abläuft, wohinter oftmals eben sehr ausgefeilte IT-Systeme stehen müssen, die dann letztlich überhaupt auch diese Massen von Transaktionen verarbeiten können. Und das macht es natürlich auch schwierig, diese Menge von Transaktionen auch zu überblicken und überhaupt nachzuvollziehen. Und das ist sicherlich eine der großen Schwierigkeiten, vor dem unter anderem die Abschlussprüfer, der Jahresabschlussprüfer von Wirecard, Ernst & Young, ist da ja im Moment sehr stark in der Kritik, wovor die einfach gestanden haben, dass das so viele Transaktionen waren, dass man das im Grunde nur mit automatisierten Kontrollen überhaupt nachvollziehen kann. Und dass da also letztlich eine Schwierigkeit dann da ist, das auch als Prüfer aus externer Sicht überhaupt nachzuvollziehen. So, und wenn man sich den Skandal jetzt mal anschaut, dann gab es ja schon, wenn man mal ein bisschen in die Historie von Wirecard schaut, dann gab es früher schon Themen rund um Wirecard, so Manipulationsvorwürfe, Marktmissbrauch, wo es aber im Grunde eher von außen kam und wo Spekulanten versuchten, die Wirecard-Aktie zu nutzen, um letztlich auf illegale Art und Weise Geld damit zu verdienen. Das waren also Skandale, die es schon gab in der Vergangenheit und die dann von der Historie her natürlich auch Wirecard so ein bisschen vielleicht geprägt haben. So, und dann gaben 2019 eigentlich die Vorwürfe der Financial Times hier auf, die Financial Times am 30.01. so die ersten Vorwürfe aufgemacht hat, dass Wirecard letztlich einen Teil seiner Umsätze quasi erfunden hat, dass da gar keine echten Geschäftspartner dahinter steckten, dass es da zu Ungereimtheiten gekommen ist, insbesondere im asiatischen Bereich, Singapur und dann eben auch später im arabischen Raum. Die Tochtergesellschaften von Wirecard waren dort dann namentlich genannt und in der Kritik. Das führte dann dazu, dass Wirecard einen ersten Kurssturz der Aktie erlebte, wo die BaFin dann tatsächlich auf den Plan gerufen wurde und ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien ausgesprochen hat, auch ein einmaliger Vorgang. Leerverkäufe vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich verkaufe im Grunde eine Aktie in der Zukunft, das heißt in einem Termingeschäft. Ich sage, ich verkaufe die Aktie in 3 Monaten zu einem bestimmten Kurs, ne, die entspricht im Regelfall dem heutigen Kurs sozusagen. Und dann, ich gehe davon aus, dass der Aktienkurs fällt, also stark fällt, und dass ich mich dann günstiger eindecken kann, also zu einem günstigeren Preis mit diesen Aktien eindecken kann und dann die letztlich teuer zu meinem in dem Termingeschäft vereinbarten Kurs verkaufen kann und damit einen hohen Gewinn erzielen kann. So, und da war halt der Verdacht, dass die Financial Times oder der Redakteur der Financial Times dort mit Spekulanten zusammenarbeitete und dass damit letztlich quasi illegale Geschäfte getätigt wurden, und deswegen hat die BaFin quasi ein Leerverkaufsverbot ausgesprochen. Wirecard hat die Financial Times verklagt, ja, und da sah das erst fast danach aus, als wenn das quasi wieder so eine Art Marktmissbrauchsgeschichte ist. Aber die Vorwürfe gegen Wirecard rissen letztlich nicht ab, und im Markt war relativ hohe Unruhe, sodass dann der Aufsichtsrat von Wirecard im Oktober 2019 selbst eine Sonderprüfung beauftragt hat, mit der dann KPMG beauftragt wurde, als eine der großen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hier quasi eine interne forensische Untersuchung der Vorwürfe, die die Financial Times erhoben hatte, tatsächlich durchzuführen und dann also wirklich auch mit den Tochtergesellschaften, die davon betroffen waren, mit den Geschäftspartnern zu sprechen, die Daten zu analysieren und so weiter. So, das hat KPMG dann auch getan. Es hat dann relativ lange gedauert, bis da ein Sonderprüfungsbericht tatsächlich veröffentlicht worden ist. Der ist erst am 28. April veröffentlicht worden. Zwischenzeitlich hatte auch die Financial Times wieder angefangen zu berichten über Wirecard und hatte nochmal gesagt, ne, die Umsätze, die Gewinne scheinen zu hoch zu sein. Also die hatten offensichtlich Wissen von einem Insider, von einem Maulwurf innerhalb von Wirecard dann. Und KPMG hat dann das Ganze untersucht und hat dann in diesem Prüfungsbericht eben auch aufgezeigt, dass es sehr schwer war für KPMG, das zu untersuchen, weil der Vorstand von Wirecard nicht richtig mit KPMG zusammengearbeitet hat und Daten verzögert überhaupt nur herausgegeben hat, überhaupt sehr spät erst im März herausgegeben hat. Und KPMG spricht da sehr offen von Untersuchungshemmnissen und zeigt eben auch auf, dass bestimmte Aspekte überhaupt nicht untersucht werden konnten, weil der Vorstand von Wirecard nicht mit KPMG zusammengearbeitet hat, richtig. Und stellt auch schon im April in Frage, ob dann wirklich Geschäft dahinter steht. Das kann man nicht beurteilen. Und ob auch die entsprechende Liquidität so da ist, wie es im Geschäftsbericht ausgewiesen worden war, das wurde auch schon in diesem Sonderprüfungsbericht in Frage gestellt. So, das war eigentlich für alle diejenigen, die Profis sind mit dem Thema, das ganz klare Signal, wenn man diesen Prüfungsbericht gelesen hat, dann wusste man, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, weil das kann normalerweise nicht so lange dauern, dass in einem Unternehmen entsprechende Belege erst so spät zur Verfügung gestellt werden und dann letztlich gar nicht richtig untersucht werden können. Der Vorstand von Wirecard, der Herr Braun, der Vorstandsvorsitzende, hatte das noch anders gedeutet, sah sich entlastet, aber das kann man aus diesem Bericht eigentlich nicht lesen. Der Bericht ist öffentlich, den kann jeder tatsächlich auch runterladen. Bis auf die Anlagen, die immer noch nicht öffentlich sind, aber der Hauptteil des Berichtes ist zumindest öffentlich. So, das hat dann natürlich bei dem eigentlichen Jahresabschlussprüfer von Wirecard, also Ernst & Young, sicher nochmal dazu geführt, bei dem 2019er Abschluss, der ja auch noch nicht veröffentlicht worden war, was auch ungewöhnlich war zu der Zeit, weil normalerweise werden von DAX-Konzernen die Jahresabschlüsse innerhalb von 3 Monaten veröffentlicht. Die Jahresabschlüsse für das vergangene Geschäftsjahr. Und bei Wirecard hat sich das halt jetzt verzögert. Es wurde mehrfach hinausgeschoben. Und dann am 18.06. schließlich platzte die Bombe, dass quasi Ernst & Young gesagt hat, okay, wir können kein Testat erteilen für den 2019er Jahresabschluss von Wirecard und für den Konzernabschluss von Wirecard, weil wir bestimmte Dinge einfach nicht nachvollziehen können und letztlich davon ausgehen, dass hier Betrug vorliegt. Das führte dann dazu, dass der Vorstandsvorsitzende von Wirecard zurückgetreten ist, dass am darauffolgenden Montag der COO, Herr Masalek, der ja mittlerweile auf der Flucht ist offensichtlich, gekündigt wurde tatsächlich, der also für einen bestimmten Geschäftsbereich da im Wesentlichen verantwortlich war und quasi insbesondere dieses Drittpartnergeschäft in Asien verantwortet hat. Und wo man letztlich davon ausgeht, dass der im Grunde diesen Bilanzbetrug im Wesentlichen mit eingefädelt hat, so zumindest die Medienberichte aktuell. Ja, und dann ging es alles relativ schnell. Wirecard musste Insolvenz anmelden, also mittlerweile für 6 Tochtergesellschaften, glaube ich, von Wirecard. Und die Wirecard AG selbst ist Insolvenz angemeldet. Ein Insolvenzverwalter hat hier also letztlich das Sagen jetzt mittlerweile im Unternehmen. Und das ist natürlich schon für einen DAX Unternehmen ein wirklich einmaliger Vorgang, den es bis dato so seit dem Zweiten Weltkrieg auch für diesen Index und für die deutsche Börsenlandschaft so nicht gegeben hatte. Mittlerweile ist ja ein bisschen das Ganze untersucht worden von verschiedenen Journalisten. Die Staatsanwaltschaft ist da natürlich dran. Was eigentlich das Hauptproblem offensichtlich ist und wo tatsächlich Bilanzbetrug stattgefunden hat, ist in Asien, also wo man hier ein wirklich zweifelhaftes Geschäftsmodell in Asien hat. Wirecard hat dort keine eigenen Banklizenzen in vielen Ländern Asiens und hat also immer mit Drittanbietern, sogenannten Acquirern oder Third-Party-Anbietern hier zusammengearbeitet. Diese Drittanbieter wurden über Tochtergesellschaften von Wirecard letztlich auch dann einbezogen und die sorgten also quasi dafür, dass Geschäft getätigt wurde in diesen Ländern. Das heißt, dass Händler ihre Zahlungen letztlich mit Hilfe dieses Drittanbieters über Wirecard abgewickelt haben und dafür entsprechend auch Gebühren geflossen sind an diese Drittanbieter, die dann vermeintlich auch an Wirecard weitergeleitet wurden. Und das große Problem, was dabei entstanden ist, ist im Grunde, dass am Anfang mag das ja alles noch richtig und auch korrekt gewesen sein. Es steht in Rede, dass damit Geschäfte verschleiert worden sind, die also vielleicht Halbseiten sind, also dass Casinos und Pornoseiten und so etwas, was eigentlich, wo Wirecard selber als DAX-Unternehmen sich nicht mehr mit in Verbindung sehen wollte, dass die quasi über solche Drittanbieter letztlich abgewickelt wurden, damit sie nicht direkt in den Büchern von Wirecard gelandet sind und auch nicht direkte Geschäftspartner von Wirecard waren. Ja, das mag ja auch noch halbwegs legal gewesen sein, sofern es da nicht zu irgendwelchen Geldwäscheaktivitäten gekommen ist. Was dann aber offensichtlich über dieses Drittpartner-Netzwerk dann auch passiert ist, dass offensichtlich fiktive Umsätze dazugekommen sind und fiktive Gewinne, wo die Provisionen dann auf Treuhandkonten in Asien, zunächst in Singapur und dann ab Dezember 2019 auf den Philippinen geparkt wurden. Und dieses Geld, was letztlich quasi die Treuhänder dort verwaltet haben, was im Grunde so Sicherheit war für die Händler. Also die Händler, wo Wirecard das Risiko übernommen hat, dass die Händler quasi wussten, okay, da kriege ich tatsächlich mein Geld, ne, dass dieses Geld eigentlich, das auf Treuhandkonten geparkt sein sollte, eigentlich nie existiert hat. So, und wenn man da von Summen jetzt also redet von 1,9 Milliarden Euro, die dort fehlen, dann ist das also auch etwas, was jetzt nicht mal so eben entstanden sein kann in einem Jahr, sondern was sich im Grunde über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat. Und wenn man sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von Wirecard anschaut, dann sieht man, dass im Grunde ab 2013 man einen signifikant höheren Umsatzanstieg hat und auch signifikant höhere Ergebnisse. Und deswegen ist im Grunde die Vermutung jetzt, dass der Betrug, dieser Bilanzbetrug schon seit 2013 in diesem Geschäftsmodell in Asien in Gang war. Dieses Geschäftsmodell in Asien macht 2018 schon 50% der Umsätze von Wirecard aus. Die anderen 50%, sagen wir, werden in Europa, in Nordamerika gemacht. Da ist jetzt im Moment nicht die Vermutung da, dass das auch alles gefakte Geschäfte gewesen sind, sondern dass dahinter tatsächlich echter Umsatz auch steckte. Ja, und insofern ist da jetzt im Moment die Frage natürlich, was ist jetzt insbesondere in diesem asiatischen Geschäft, was ist davon wirklich real gewesen und was ist nicht real gewesen?
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Die Konsequenzen für die Aktionäre sind natürlich massiv gewesen. Also die Wirecard-Aktie hatte in der Spitze 2018, also im Juli, August 2018 einen Kurswert von 199 Euro erreicht, also knapp unter 200 ist es immer geblieben, und ist jetzt aktuell gefallen auf um die 2 bis 3 Euro. Das schwankt jetzt immer so täglich, ist im Grunde ein Penny-Stock geworden. Das heißt, da wurden 24 Milliarden Euro an Börsenwert für Investoren, für Aktionäre vernichtet, was schon also eine enorme Summe natürlich ist. Wirecard wurde zeitweise an der Börse höher bewertet als die Deutsche Bank oder andere klassische Schwergewichte. Da war natürlich viel Fantasie drin, auch von Seiten der Aktionäre. Da war viel Fantasie drin von Seiten der Analysten, die immer wieder mit neuen Kurszielen aufgewartet haben und die Aktie im Grunde nach oben getrieben haben. Und das ist quasi in sich zusammengebrochen. Dieses letztlich auf Bilanzbetrug in Teilen eben basierende Kartenhaus anscheinend. So, und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Gläubiger, die etwa 3 Milliarden Euro quasi Wirecard aktuell geliehen haben, so das, was man so in den Medien lesen kann, und wo auch unklar ist, ob die Gläubiger, also Banken, da sollen ja einige Banken mit 200 bis 300 Millionen Euro alleine Kredite vergeben haben, ob die tatsächlich davon überhaupt etwas wiedersehen und wie viel sie davon wiedersehen, ist halt relativ ungewiss. Na, wenn man sich mal die Wirecard Bilanz, die Konzernbilanz von 2018 alleine anschaut, ja, und jetzt sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass Wirecard am 22.06. in einer Ad-Hoc-Mitteilung mitgeteilt hat, dass 1,9 Milliarden Euro auf Bankkonten, Treuhandkonten auf den Philippinen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen, ja, und man kürzt also mal die Bilanz, die Vermögenswerte auf der Aktivseite um diese 1,9 Milliarden. Die geht, rechnet man auf der Passivseite der Bilanz direkt gegen das Eigenkapital. Dann ist das Eigenkapital komplett aufgebraucht. Also null. Ja, das heißt, das Eigenkapital ist tatsächlich in etwa auch 1,9 Milliarden Euro hoch. Das ist jetzt eher Zufall. Und damit aber besteht kein Eigenkapital mehr. Das heißt, die übrigen Vermögenswerte, die dann noch auf der Aktivseite der Bilanz stehen, die müssen jetzt komplett zur Deckung der Schulden eben herangezogen werden. Und es ist ja durchaus auch fraglich, ob hier wirklich Werthaltigkeit in diesen Vermögenswerten eigentlich noch drin ist oder nicht. Hier muss man ganz klar sagen, einmal hat man diese Ungewissheit im Acquiring-Bereich, was ist davon eigentlich jetzt echtes Geschäft gewesen, was nicht. Zum anderen hat man Akquisitionen in der Vergangenheit gehabt, also insbesondere auch in Indien. Die Akquisition in Indien ist da relativ stark im Moment im Fokus, wo man also sich tatsächlich fragt, ob das wirklich nicht viel zu viel, also es ist vielfach überteuerte Akquisitionen gewesen sind und ob da nicht im Grunde auch schon Betrug noch mit dahinter steckte, wo man also Geld quasi aus dem Unternehmen mit über solche Wege auch noch abgezweigt hat. Also insofern ist hier noch eine ganze Menge Musik in der Bilanz und das den anderen Effekt, den man jetzt natürlich hat, dadurch, dass Wirecard in die Insolvenz gegangen ist, ist die Reputation des Unternehmens natürlich enorm beschädigt. Das heißt, mit dem Namen Wirecard wird man, glaube ich, nicht mehr viel anfangen können im Markt. Das heißt, worum es jetzt geht, ist einzelne Teile aus Wirecard hier im Grunde durch Investoren herauszukaufen. Das sind aber Teile, die sind für sich genommen offensichtlich nicht diese 3 Milliarden Euro wert, die jetzt zum Beispiel die Gläubiger noch bekommen sollen. Das heißt, da werden die Gläubiger mit tatsächlich enormen Verlusten auch rechnen müssen an der Stelle. Wie hoch die sein werden, das werden jetzt die nächsten Jahre letztlich zeigen. Das wird jetzt etwas sein, was aufgearbeitet werden muss, von der Justiz her aufgearbeitet werden muss und was in der Regel 3, 4, 5 Jahre dauert, bis es dann tatsächlich abgeschlossen ist. In dieser Aufarbeitung wird sicherlich auch die Rolle der Wirtschaftsprüfer und der BaFin eine große Rolle spielen. Wirtschaftsprüfer Ernst & Young gewesen seit 2009 bis jetzt aktuell tatsächlich das Testat für den Abschluss 2019 verweigert wurde. Da tauchen natürlich schon Fragen auf jetzt, ne? Also diese Treuhandkonten in Asien, inwieweit hat man sich das in der Vergangenheit eigentlich belegen lassen, dass diese Liquidität tatsächlich da ist? Hat man da rein auf Belege vertraut, die von Wirecard zur Verfügung gestellt worden sind? Oder hat man tatsächlich eigene Bankbestätigung eingeholt? Wie stark hat man die geprüft? Wie stark hat man das Drittpartnergeschäft auch tatsächlich geprüft? Hat man sich da immer nur auf die Abrechnungen verlassen und die Meetings und so weiter, die da jetzt im aktuellen Moment benannt werden, die stattgefunden haben dazu? Oder hat man tatsächlich mal die Kette weiterverfolgt bis hin zum eigentlichen Händler, mit dem da tatsächlich Geschäft gemacht werden sollte? Das ist etwas, da ist im Moment Ernst & Young sicherlich auch in einer schwierigen Position, weil Ernst & Young darf letztlich nur gegenüber dem Mandanten, das ist also Wirecard, berichten. Die können sich jetzt also nicht hinstellen und sagen, wir haben doch dies und das alles so gemacht. Das geht eben in diesem Auftragsverhältnis nicht so einfach. Da ist man sicherlich innerhalb von Ernst & Young aktuell dran, das auch selbst zu untersuchen. Und da wird letztlich auch die Zukunft zeigen, da sind jetzt ja auch Klagen anhängig gegen Wirecard und eben auch gegen Ernst & Young, Sammelklagen anhängig. Da wird sich im Grunde zeigen, wie da wirklich die Rolle der Wirtschaftsprüfer gewesen ist, wie der Wirtschaftsprüfer dort so getäuscht werden konnte, dass letztlich ein Viertel der Bilanzsumme mal mindestens von dem, was Wirecard dort 2018 zum Beispiel und 2019 dann veröffentlicht hat, gar nicht existiert haben. Ja, also insofern, da wird die Zukunft das zeigen und das wird sicherlich eine spannende Diskussion werden. Da wird jetzt ja auch diskutiert, wie geht's weiter mit dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer überhaupt. Führt man eine striktere Trennung von Prüfung und Beratung zum Beispiel auch ein? Kann man auch ganz gut im Jahresabschluss von Wirecard sehen, dass die Beratungshonorare, die Ernst & Young bekommen hat, die waren, sagen wir mal, etwa bis mehr als ein Drittel im Vergleich zu den Prüfungshonoraren. Inwieweit spielt das natürlich auch eine Rolle? Ist dadurch die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer gefährdet, wenn Prüfung und prüfungsnahe Beratung zusammen stattfinden? Diese Diskussionen kommen in solchen Skandalen immer wieder auf. Und das wird man jetzt sehen, wie die Regulatorik letztlich darauf reagiert. Und das bleibt einfach abzuwarten. Auch die Rolle der BaFin insgesamt, wie die Regulatorik da weitergeht, ist sicherlich eine spannende Frage. Ne? Die Bilanzpolizei, diese deutsche Prüfstelle Rechnungslegung, die BaFin ja eingeschaltet hatte, die aber offensichtlich zwar schon untersucht hat, aber eben ja bis zum Auffliegen des Skandals zu keinen Ergebnissen gekommen war. Ne? Das sind alles Themen, die werden jetzt in den nächsten Jahren sicherlich geklärt werden und dann wird auch dort in dem Feld sicherlich die Regulatorik sich nochmal ein Stück weit verändern. Davon kann man sicherlich schon ausgehen, was also die Prüfung letztlich der Unternehmen und die Beaufsichtigung durch Institutionen wie die BaFin angeht. Also ein spannendes Feld, das in den folgenden Jahren auch spannend bleibt und wo wir dann auch abwarten können, wer am Ende dann tatsächlich verantwortlich gemacht wird bei Wirecard für den Bilanzbetrug und inwieweit die Vorstände dann jetzt also tatsächlich in Haft gehen in vergleichbaren Fällen, die es ja auch schon in Deutschland hier immer wieder gab und auch im Ausland gab. In Deutschland sind die verantwortlichen Manager dann immer so 2, 3 Jahre in Haft gegangen. Wenn sie das gleich in den USA gemacht hätten, dann sind es gleich 15 bis 20 Jahre. Und da ist jetzt einfach abzuwarten, wer dafür letztlich in den behördlichen Untersuchungen, die jetzt stattfinden und in der juristischen Aufarbeitung, wer dann tatsächlich Schuld zugewiesen bekommt und wer dann letztlich eben auch vermutlich ins Gefängnis gehen wird für diesen größten Bilanzskandal, den wir in den letzten Jahren so in Deutschland hatten. Gut, damit hoffe ich mal nochmal ein kleines Update gegeben zu haben zu Wirecard und kann natürlich in dieser Kürze der Zeit nicht alle Fragen beantworten. Wenn es da Fragen gibt, auch immer gerne direkt Kontakt aufnehmen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie bald wieder dabei sind bei unserem Podcast Wirtschaft hoch 2. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns auch gerne auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.